Digitalisierung gewidmet ist. Und ich begrüße gemeinsam mit Ihnen unseren heutigen Gastreferenten Roberto Simanowski. Mit der Pandemie, die uns nun schon seit mehr als 1,5 Jahren fest im Griff hat, trat ein, was davor als unvorstellbar galt. Grenzen wurden wieder dicht gemacht und das im freien und geeinten Europa. Ausgangs- und Besuchsbeschränkungen wurden erlassen, Geschäfte, Restaurants, Theaters, Kinos, Sportplätze und auch Schulen geschlossen. Virologen avancierten zu Medienstars und erklärten einer verängstigten Öffentlichkeit, was dieses Virus sei und wie es zu bekämpfen wäre. Der Staat, der bis dahin der Wirtschaft gegenüber als machtlos galt, wurde plötzlich wieder omnipräsent und griff massiv in das Wirtschaftsleben und in die Grundrechte der Bürger und Bürgerinnen ein. Plötzlich war es, als stehe das Getriebe des Kapitalismus still. Auf den Straßen wurde es ruhig. Die CO2-Emissionen gingen zurück. In den Städten konnte man wieder den Himmel sehen. Delfine kehrten zurück in die Lagune von Venedig. Gab es vielleicht doch noch eine Rettung aus dem drohenden ökologischen Kollaps? Und war Corona diese Rettung? Die Hoffnungen, die manche in die Pandemie als Anfang einer radikalen Wende setzten, wurden freilich bald enttäuscht. Denn schnell zeigte sich, was Corona wirklich war. Nicht der Anfang vom Ausstieg aus dem kapitalistischen Wachstumsdiktat, sondern der Brandbeschleuniger der Digitalisierung. Hemmungen und eingefahrene Gewohnheiten, die bislang der Umstellung auf Digitales noch entgegenstanden, waren durch Corona wie weggefegt. Homeoffice, Fernunterricht, Online-Shopping oder Videokonferenzen zogen in den Alltag der Menschen ein, wohl um auch nach der Pandemie zu bleiben. Digital ist das neue Normal. Aber was kommt da eigentlich auf uns zu? Was heißt es für unser Menschenbild, wenn zunehmend Algorithmen und nicht Menschen Entscheidungen treffen? Was bedeutet es für unsere Persönlichkeitsrechte, wenn alle Aktionen, die wir im Internet setzen, in Daten verwandelt, gespeichert, analysiert und nicht selten auch zum Gegenstand von Geschäften werden? Was bedeutet es für unsere Demokratien, wenn die Öffentlichkeit zunehmend in die Hand von IT-Giganten, Mark Zuckerberg, Facebook, Jack Dorsey, Twitter, gerät und die auch noch bestimmen können, wer Zugang zu diesen Medien hat und wer nicht? Oder wenn der öffentliche Diskurs und die Auseinandersetzung mit Argumenten aufgrund der strukturellen Vorgaben des Internets zunehmend unmöglich werden? Führt die Digitalisierung aus der Freiheit zurück in neofeudale Abhängigkeiten und gar zum Ende der Demokratie? Oder ist sie der einzige Ausweg aus der ökologischen Krise? Ist vielleicht gerade die Digitalisierung das Rettende in der Gefahr? Roberto Simanowski hat sich in vielen Publikationen intensiv mit diesen Fragen und ganz generell mit dem epochalen Wandel unserer Gesellschaft durch die Digitalisierung und Datifizierung aller Lebensbereiche beschäftigt. Dabei bleibt er nie am rein technischen hängen, am rein technischen der Digitalisierung hängen, sondern versucht diese stets unter Rückgriff auf die Geistesgeschichte zu verstehen und so in einen größeren kulturellen Kontext zu heben. Ich darf Ihnen nun Roberto Simanowski kurz vorstellen. Roberto Simanowski studierte deutsche Literatur und Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seine Forschungsgebiete sind Postmodernismus, Multikulturalismus, Ästhetik und Kultur digitaler Medien. Nach Forschungsaufenthalten an der Harvard University und die University of Washington hatte Simanowski seit 2003 Professuren für Kultur- und Medienwissenschaften an der Brown University in Providence, USA, der Universität Basel und der City University of Hong Kong inne. Seit 2018 lebt er als freier Autor und Publizist in Berlin und Rio de Janeiro und schreibt unter anderem für die Zeit, die Neue Zürcher Zeitung und den Deutschlandfunk. Von seinen zahlreichen Publikationen seien beispielsweise erwähnt Data Love, Sozialmaschine, Facebook, Dialog über das politisch Unverbindliche, Todesalgorithmus, das Dilemma der künstlichen Intelligenz, digitale Revolution und Bildung für eine zukunftsfähige Medienkompetenz und zuletzt Das Virus und das Digitale. Alle diese Bücher oder zumindest einige davon finden Sie draußen im Foyer auf dem Büchertisch. Für das Buch Todesalgorithmus hat Roberto Simonowski 2020 den Tractatus-Preis für philosophische Essayistik des Philosophicum Lech zugesprochen bekommen. Die Gedanken in diesem Text wandern von der Würde des Menschen zur Herrschaft der Maschinen, treffen unterwegs Hegel im Silicon Valley und führen schließlich mittels künstlicher Intelligenz ins Paradies. Der Text bietet eine Metaphysik der künstlichen Intelligenz, die ebenso verstörend wie erhellend ist, oder wie es die Jury des Tractatus in der Begründung der Preisvergabe ausgedrückt hat, eine Provokation im besten Sinne des Wortes. Ich denke, eine solche Provokation wird der heutige Vortrag auch werden. Doch kurz zum Ablauf. Roberto Simonowski wird ca. 45 Minuten referieren. Danach besteht für Sie, meine Damen und Herren, Gelegenheit, Fragen an den Referenten zu stellen. Gestatten Sie mir ganz zum Abschluss noch eine kurze Vorausschau auf die nächsten Tangentenveranstaltungen. Am 14. Oktober 2021 wird Johannes Müller-Salo über Klima, Sprache und Moral sprechen. Und am 22. November 2021 wird Svenja Flaßpöhler sich mit der modernen Empfindlichkeit und den Grenzen des Zumutbaren beschäftigen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und darf nun Herrn Simonowski um seinen Vortrag bitten. Dankeschön.
Ja, vielen Dank und ich bedanke mich für die sehr nette Einführung. Sie haben das schon sehr schön vorgebracht, worum es mir in meinen Forschungen geht und wo ich am Ende dann stehen geblieben bin, als Medienwissenschaftler und Kulturwissenschaftler von der Ausbildung her, frage ich dann eben nicht die technischen Fragen, was die neuen Technologien betrifft, sondern eher die philosophischen, die sich hinter diesen neuen Technologien verstecken. Und das hat mich bei dem Buch Todesalgorithmus bewegt und in der Konsequenz, wie Sie gehört haben, dann bis zu Hegel und sogar zur Rückkehr ins Paradies geführt. Und das hat mich auch im letzten Jahr interessiert, als wir alle mit diesem Phänomen zu tun hatten, mit der Pandemie. Und wir wussten recht früh, dass dies eine Digitalisierungsbeschleunigung ist. Ich verwende da den neutraleren Begriff, aber man kann auch Brandbeschleuniger sagen. Und wir wussten, dass vieles davon bleiben wird, aber wir wussten noch nicht, was das dann bedeuten wird. Und interessanterweise wurden eben dann nach den Epidemiologen auch irgendwann mal die Soziologen befragt, was das jetzt alles bedeutet für die Gesellschaft im Großen und Ganzen, aber die Medienwissenschaftler eigentlich nie. Und daraus entstanden dann bei mir diese Beiträge, die dann auch zu diesem Buch geführt haben, in dem ich verschiedene Aspekte, mit denen wir zu tun haben auf der Alltagsebene oder von denen wir in der Diskussion hörten, in denen ich diese Aspekte dann einmal gründlicher und aus einer medienphilosophischen Perspektive her betrachtet habe. Davon gebe ich Ihnen jetzt einen Ausschnitt. Ich habe also ein bisschen Gedanken aus dem Buch zusammengetragen, also aus dem Buch über das Virus. Über den Todesalgorithmus können wir extra noch sprechen, dann in der Diskussion vielleicht, wenn Sie das wollen. Und ich habe vier Texte von unterschiedlicher Länge. Ganz kurzer ist zum Kriegsende, nach der Pandemie. Dann einen zweiten Text zur digitalen Bildung als Long-Covid. Einen dritten zur Pandemie, Infodemie und Halbbildung 2.0 und einen vierten Text zum Bildschirm als Fenster zur Welt und umgekehrt. Und dann werden wir mal sehen, wie spät es dann ist, wenn wir dort angekommen sind. Ich habe noch einen Zusatztext vorbereitet, aber es soll ja auch noch Zeit für die Diskussion bleiben und da lassen sich dann viele Aspekte auch schneller und präziser oder vielleicht nicht präziser, aber prägnanter vorbringen. Also erstens Kriegsende oder nach der Pandemie. Wie war das damals, als Covid-19 uns überfiel? Wir waren im Krieg. So sahen es viele, die noch nie einen Krieg erlebt hatten, darunter Politiker, die nun mit militärischem Vokabular hantierten. Auf jeden Fall war es das Ende des normalen Lebens. Keine Verdunklung zwar am Abend, aber leere Straßen schon am hellerlichten Tag. Ist das Ende der Pandemie die Rückkehr zum normalen Leben? Ich war vor anderthalb Jahren nicht der Einzige, der meinte, so wie es war, wird es nicht mehr sein. Die deutsche Regierung versprach das Gedenken der aufopferungsreichen Kämpfe, ohne dass kein Krieg funktioniert. Sie lancierte Videos, in denen sich Kriegsveteranen an ihre Heldentaten erinnern, damals in den Zeiten der Corona-Pandemie. Tage und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unsere Couch war die Front und unsere Geduld war die Waffe. Das war romantisierend und lebensfremd zugleich, denn die eigentliche Heldentat bestand ja nicht darin, dass man Couchpotato ist, sondern dass man es ohne Folgen gewesen war. Schon während des ersten Lockdowns im April 2020 kursierte im Netz ein Meme, das links Michelangelos berühmte Figur David zeigte und rechts eine Skulptur in gleicher Pose, aber völlig verfettet mit dem Namen Covid. Was auch immer diesen Covid so verunstaltet hatte, das geschlossene Fitnessstudio, die Chips vorm Fernseher oder das einsame Trinken, klar war, am Ende des Lockdowns, wenn man sich in der Wirklichkeit wiedersah, wollte man nicht Covid sein, sondern David. Die Frage, wie man aus der Pandemie herauskommt, ist nun, da ihr Ende naht, doppelt interessant. Hat die Entschleunigungserfahrung wirklich zur Selbstfindung geführt, die manche Psychologinnen und Soziologen vor anderthalb Jahren so hoffnungsvoll voraussagten? Sahen wir ein, dass vieles auch anders geht, nun, da es nicht mehr anders ging? Die Stubenhockerei jedenfalls, die in den Regierungsvideos verklärt wird, erinnert an das Lob des Sofas von Siegfried Krakauer vor 100 Jahren in der Frankfurter Zeitung nach der spanischen Grippe inmitten der goldenen 20er. Die Welt ist so geschäftig, schrieb Krakauer, dass man gar nicht mehr zu sich gelange, weswegen es am besten ist, an sonnigen Nachmittagen nicht auszugehen, sondern auf dem Sofa sich der Langeweile auszuliefern. Denn die Langeweile, so Krakauers Pointe, ist die einzige Beschäftigung, die eine Gewähr dafür bietet, dass man noch über sein Dasein verfügt. Eine solche Weltverachtung ist freilich keine akzeptable Alternative zur Heldenrhetorik der Regierungsvideos. Immerhin soll das Volk nach dem Lockdown nicht freiwillig daheim bleiben, sondern wieder geschäftig sein. In den Einkaufszentren, in den Restaurants, in den Vergnügungsstätten und gern auch in den Kulturveranstaltungen. Es soll schon wieder alles so sein, wie es vorher war. Dabei ahnen wir bereits, dass vieles keineswegs mehr so sein wird wie früher, nicht einmal das Einkaufen oder Kino gehen. Bei aller Entschleunigung des Lebens, Corona war zugleich ein vehementer Beschleuniger der Digitalisierung. Wir alle spüren das. Homeoffice, Homeschooling, Bildschirmmeetings, Online-Shopping, Netflix-Kino. Das angehaltene Leben ist wie ein Sprung in die Zukunft, auf die man sich bisher langsam und fast unbemerkt zubewegt hatte und die nun brutal rasant unser Leben bestimmt. Um es mit einer berühmten kulturpessimistischen Metapher zu sagen, bisher glichen wir dem Frosch im Wasserglas, der nicht springt, weil es immer nur ein bisschen wärmer wird, bis es so heiß ist, dass er nicht mehr springen kann. Corona aber erhitzt das Wasser mit einem Schlag um 20 Grad und legt einen Deckel aufs Glas. Denn wie wollte man sich gerade jetzt gegen das Digitale wenden, jetzt, da die physische Distanz, die es versprach, so nötig war zum Überleben? Anders gesagt, und das ist der blinde Fleck der regierungsamtlichen Durchhaltevideos, während wir heldenhaft zu Hause gegen das Virus kämpften, baute Silicon Valley die Gesellschaft um. Als wir unsere Wohnungen wieder verlassen konnten, pfiffen es schon die Spatzen vom Dach. Digital ist das neue Normal. Ohne Frage, die Nachkriegszeit gehört der Digitalisierung. Diese wird durch Corona beschleunigt unser Leben mehr und mehr bestimmen. Ob das gut ist oder schlecht, wird man später wissen. Vorerst aber gilt gegen Krakauers Sofa-Exil und gegen die im Selbstfindungsprozess möglicherweise entdeckte Freude am Daheimbleiben. Die Welt braucht unser Interesse, wenn wir sie nicht verlieren wollen. Wir sollten hinausgehen, so oft wie möglich, in die Cafés und Läden und Restaurants um die Ecke, um diese so geschäftig zu halten, dass sie ihren digitalen Konkurrenten widerstehen können. Denn die Couch ist nach dem Ende der Pandemie nicht mehr die Front, sondern eher das Wasserglas mit Frosch. Das war der erste Text. Und der wurde deutlich früher geschrieben, als wir heute sind. Also das Gefühl, dass es jetzt zu Ende geht, hatte man ja schon etwas früher. Jetzt ist wieder die Rede vom vierten Lockdown oder von der vierten Welle, von einem neuen Lockdown. Also man weiß es nicht. Man kann eigentlich, je näher man an der Zeit bleibt, an den realen Ereignissen in dieser Pandemie, umso mehr kann man falsch machen. Zweitens, digitale Bildung als Long-Covid. Ohne Frage, das Coronavirus ist die Hefe der Digitalisierung. Es bringt einen Digitalisierungsschub mit sich, von dem Telekommunikationsunternehmen wie Zoom oder Online-Shops wie Amazon vorher nur träumen konnten. Dieser Schub erfasst auch die Schulen, deren Digitalisierung trotz milliardenschwerer Digitalpakts des deutschen Bildungsministeriums im Jahr 2016 bisher nur ansatzweise stattfand. Hängt das Wohlbefinden der Gesellschaft von der Einhaltung des pandemischen Mindestabstands ab, ist das Erste, was es zu lernen gilt, das Lernen und Lehren mit digitalen Mitteln. Vorrang hat dann nicht die Präsenzlehre im physischen Raum, sondern die Sicherstellung des Bildungsauftrags unter den Bedingungen der virologischen Vernunft, per Bildschirm, sozialen Medien, Lernprogrammen. Kein Wunder also, dass es schon am 18. Mai 2020 in Deutschland eine offensive digitale Schultransformation gab, getragen von der Gesellschaft für Informatik, dem Bundesverband Informationswissenschaft, Telekommunikation und Neue Medien, kurz BITKOM, dem Bundesverband Künstliche Intelligenz, dem Bundesverband IT-Mittelstand und dem Deutschen Lehrerverband. Es erstaunt natürlich nicht, dass BITKOM sich für den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen einsetzt. BITKOM-Präsident Achim Berg erkannte die Not der Stunde sehr genau als eine Gunst und verkündete, die Corona-bedingte Digitalisierung hat einen überfälligen Epochenwechsel in den Schulen eingeleitet. Das Rad dürfen wir nicht einfach zurückdrehen. Ganz in diesem Sinne präsentiert sich die offensive digitale Schultransformation als Antwort weniger auf das Virus als auf die Transformationsprozesse der Digitalisierung. Mit dem Schlachtruf, wenn nicht jetzt, wann sonst, wird Covid-19 zum Anlass, den Distanzunterricht, der aus pädagogischer und bildungspolitischer Perspektive immer nur die zweitbeste Lösung sein kann, in den Rang eines Testsiegers zu heben. Ebenso wenig erstaunt, dass die Gesellschaft für Informatik bei dieser Gelegenheit ihre alte Forderung nach einem Pflichtfach Informatik erneuert. Das Motto Program or be programmed, wie ein Buch von Douglas Rushkoff aus dem Jahr 2010 heißt, ist zwar eine plausiblere Antwort auf die Herausforderungen der Digitalisierung als der Unterricht am Bildschirm, aber es greift trotzdem zu kurz, wenn der Informatikunterricht nur beibringt, wie man einen Algorithmus programmiert und nicht zugleich fragt, welche sozialen Folgen er hat und wann man ihn besser nicht einsetzen sollte. Nicht, dass es einen kulturwissenschaftlich und gesellschaftspolitisch ausgerichteten Informatikunterricht nicht geben könne. Aber wie oft geht der Informatikunterricht wirklich über den Bereich der Mathematik hinaus? Wie oft fragt er über die Anliegen einer pragmatisch orientierten Medienkompetenz hinaus, auch nach der kulturstiftenden Rolle der Digitalisierung? Anders gefragt, wie oft schreitet der Informatikunterricht wirklich von der Frage, was kann ich wie mit den neuen Medien machen, voran zur Frage, was machen die Medien mit mir? Erstaunlich war freilich, dass auch der Lehrerverband zu den Unterzeichnern des Aufrufs gehörte. Immerhin hatte er sich den Digitalisierungsbestrebungen bisher beharrlich verweigert. So sah der damalige Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes 2016 im Digitalpakt Schule des Bildungsministeriums nicht mehr als ein Konjunkturprogramm für die Computerindustrie mit ernstzunehmenden Kollateralschäden, weil der Computer die Konzentrationslosigkeit der Schüler erhöhe und die Suchmaschine den Umgang mit Wissen auf Häppchen reduziere. Dass der Lehrerverband sich 3,5 Jahre später kooperativer verhält, erklärt sich nicht nur aus dem Personalwechsel an seiner Spitze. Es ist die Hefe des Virus, die hier wirkt. Covid-19 treibt die letzten Technikskeptiker an den Schulen in die Ecke. Der Widerstand gegen Online-Lernplattformen und digitale Tools verliert im öffentlichen Diskurs seine moralische Berechtigung. Soziale und pädagogische Einwände wirken dann eher als Technikangst, die es angesichts der ernsten Situation zu beheben gilt. Es ist die Stunde der großen und kleinen IT-Unternehmen, die schon seit Jahren auf den milliardenschweren Bildungsmarkt drängen. Gewiss, die öffentliche Debatte rankt derzeit eher um Luftfilter als Voraussetzung des Präsenzunterrichts und um eine datenschutzkonforme Schulplattform als Bedingung des Fernunterrichts. Zumindest an den Schulen ist der Fernunterricht weiterhin eine Not, aus der kaum jemand eine Tugend machen mag. Anders ist es im Hochschulbetrieb. Schon am 8. Juni 2020 warnte eine von GermanistikprofessorInnen initiierte Gegenoffensive zur Verteidigung der Präsenzlehre davor, Corona zu einer nachgereichten Begründung für Entwicklungen in der Lehre zu machen, die vor der Pandemie äußerst kritisch diskutiert worden waren. Klar, auch die Lehrenden und Studierenden an den Hochschulen wünschen sich eine Rückkehr zum Präsenzunterricht, aber keineswegs so dringlich und ausnahmslos wie im Fall des Grundschulbetriebs. Israel, wo man zuerst zum Normalbetrieb zurückkehrte, ist ein Beleg dafür. Die Soziologin Eva Illois erklärt am 2. Juli 2021 in der NZZ, dass sie noch immer via Zoom unterrichte und die Mehrzahl ihrer StudentInnen, viele haben Jobs und Kinder, das auch so beibehalten wollen. Die Universitätsleitung, die ohnehin plane, ein Drittel der gesamten Lehrtätigkeit dauerhaft ins Internet zu verlegen, komme dieses Festhalten am Neuen sehr gelegen, so Illois. Zitat: Für die Universitäten lohnt sich dieser Wandel finanziell. Sie sparen bei den Raumkosten und locken noch mehr Studierende auch von weit weg an, weil diese nicht mehr anreisen müssen. Auch die deutschen Universitäten werden die durch Corona erforderliche Umstellung der Lehre auf Digitalbetrieb nicht einfach wieder rückgängig machen. Vielmehr nutzen sie den Krisenmodus für längst fällige Umstrukturierungen. So vollzogen die Rhein-Main-Universitäten Frankfurt am Main, Mainz und Darmstadt das, was lange schon gewollt, bisher aber immer an internen Einsprüchen gescheitert war. Sie wuchsen digital zusammen und boten mit standortverteilten Lehrveranstaltungen das RMU-Studium an. StudentInnen, die an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz eingeschrieben waren, konnten nun problemlos Online-Kurse an der TU Darmstadt besuchen. Was wollte man gegen solche Synergieeffekte sagen? Nichts. Außer, dass standortverteilte Lehrveranstaltungen kein Privileg von Universitäten sind, die sich räumlich nahestehen. Wenn das Studium vom heimischen Computer aus geschieht, sind alle möglichen Kooperationen und Konstellationen denkbar. Überregional, international, in Echtzeit oder asymmetrisch. Betrieben von technophilen Lehrerinnen und organisiert von Bildungsmanagern, die viel Geld in die Hand nehmen, um sicherzustellen, dass die Videos ihrer Universität nicht nur die Studierenden der Konkurrenz im Nachbarort anziehen, sondern die der ganzen Welt. Ohne Frage, die Digitalisierung der Lehre führt zur Optimierung und Standardisierung der Lehrangebote und bedeutet das Ende der Massenuniversität alten Stils mit all ihren vielmals beklagten Problemen der überfüllten Lehrveranstaltungen, mangelnden Studienbetreuung und eines Lehrpersonals, dem möglicherweise das persönliche Interesse oder die pädagogische Eignung fehlt, um eine anspruchsvolle Lehre anzubieten. Und überhaupt, macht es denn Sinn, dass an verschiedenen Universitäten jeweils das Gleiche unterrichtet wird? So die Argumente derer, die am Fernstudium auch in postpandemischer Zeit festhalten wollen. Ob das gut ist und wenn ja, für wen? Unter all den involvierten Akteuren, das ist die Frage, die sich nun viel dringlicher stellt als zuvor, da das Silicon Valley noch nicht Covid-19 auf seiner Seite hatte. Die Digitalisierung der Bildung wird gern als pädagogische Wunderwaffe empfohlen. Und zwar nicht nur als Lösung von Raum- und Personalmangel oder zur Personalisierung von Unterrichtsstoff, sondern auch als Objektivierung der Bewertung. Eine App evaluiert nach klaren Maßstäben, unabhängig von der Tageslaune der Lehrerin und ihrer Sympathie für den Schüler. Dass die App aus dem gleichen Grund auch kein Mitleid für Schüler empfindet, deren familiärer Hintergrund sich nachteilig auf ihre Lernleistung auswirkt, wird dabei gern unterschlagen. Wer weiter blickt als bis zur nächsten Optimierung, wird die vielbeschworenen Zukunftskonzepte der digitalen Bildung, Online Campus, Global Teacher, Open Educational Resources und MOOC, Massive Open Online Kurse, eher als Gefahr wahrnehmen. Als Gefahr für jenen öffentlichen Raum, an dem Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Gruppen noch diesseits ihrer digitalen Blasen zusammenkommen. Schon aus zivilgesellschaftlicher Perspektive sollte man diesen Raum vor seiner Migration ins Internet retten. Gerade die Pandemie hat ja gezeigt, wie wichtig es ist, dass die unterschiedlichen Positionen, die eine Gesellschaft enthält, nicht nur im Rahmen eines Schlagabtausches aufeinandertreffen. Die Digitalisierung der zwischenmenschlichen Kommunikation wird auch im Kontext Unterricht das Virus überleben, was Lehrkräfte naturgemäß skeptischer betrachten werden als Start-ups, die Bildungs-Apps bauen. Natürlich sollte man die pädagogischen Möglichkeiten der neuen Medien nicht aus Nostalgie für die Kreide leichtfertig verspielen. Aber eine App soll keine Lehrkraft ersetzen, sondern ihre Arbeit verbessern. Der Unterschied zwischen Kollateralschaden oder Nutzen der Pandemie liegt im Adjektiv. Wir brauchen nicht digitales Lernen, sondern soziales Lernen mit digitalen Mitteln. Und vor allem brauchen wir Lernen über die digitalen Medien. Gut, das war der Punkt zur Digitalisierung und wo ein bisschen auch der Gedanke der nachhaltigen Medienbildung mitschwingt, den ich in dem Buch, das Sie draußen finden, Digitale Revolution und Bildung, weiterentwickle. Also ich glaube, wenn man das im größeren Zusammenhang sieht, gerade in dieser Zeit der Digitalisierung, wo, und davon handelt dann auch der nächste Text, wo eben die Kommunikation, vor allen Dingen die politische Kommunikation in großen Nöten ist und Menschen nicht mehr einander zuhören, ist es natürlich wichtig, diese Folgen der Digitalisierung, und das sind ja auch Folgen der sozialen Medien und der Kommunikationsbedingungen, die von den sozialen Medien trainiert werden, beziehungsweise eben der fehlenden anderen Formen einer Diskussion, die es früher noch gab, oder des Zuhörens. Gerade das sollte eigentlich dazu führen, dass man, wenn man die Gesellschaft, die künftige Generation zukunftsfähig machen will, dass man darauf eingeht, also sozusagen die Kollateralschäden der Digitalisierung ausbalanciert, indem man eben noch Dialogformen unterstützt und trainiert oder auch konzentriertes Zuhören, konzentriertes Lesen, also vielleicht sogar die Buchkultur als eine Kulturtechnik. Aber was gemacht wird, ist, es wird praktisch der digitale Fuhrpark modernisiert, ja, in den Schulen, als würden die Medien, als würde es uns helfen, uns auf die Folgen der Digitalisierung vorzubereiten, wenn wir besser programmieren und Screen Design machen können. Das ist natürlich auch wichtig, aber das ist natürlich eine anwendungsbezogene Medienkompetenz. Ja? Die nenne ich Mediennutzungskompetenz. Und die zielt nicht auf das, was die Gesellschaft braucht, sondern was der Arbeitsmarkt braucht. Und da muss man dann eben überlegen, was man von Bildungseinrichtungen, die nicht der Facharbeiterausbildung verpflichtet sind, sondern einer Grundausrichtung, einer sozusagen einer allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung, was man von denen verlangt. Und es ist leider so, dass die Schulen immer mehr praxisorientiert operieren und deswegen glauben, dass sie immer mehr alles mit digitalen Medien machen müssen und mit digitalen Medien gut umgehen müssen, aber eben nicht darüber reden, wie die Medien eigentlich die Gesellschaft verändern und was man da gegensetzen kann. Das ist meine große Sorge, dass man da eben, dass auch durch die Corona-Pandemie eben das, diese oberflächliche Art der Digitalisierung der Schule und dieser einsichtige oder einseitige Blick auf das, was digitale Bildung bedeutet, eben mit digitalen Mitteln statt über die digitalen Medien und deren kulturändernde Funktion, dass dies jetzt noch viel stärker wird, als es vorher schon war. Gut, aber darüber können wir auch nachher noch reden. Pandemie, Infodemie und Halbbildung 2.0. In erzähltechnischer Perspektive war 2020 ein gutes Jahr. Im Januar war alles noch in Ordnung, im März lag die Gesellschaft brach, im Sommer konnte sie aufatmen, im Herbst ging man wütend in den zweiten Lockdown, zum Jahreswechsel kam der Impfstoff. Also alles wieder gut, jedenfalls sobald die nötige Impfzahl erreicht ist. Heute wissen wir, dass die Impfzahl stagniert und auch ansonsten die Sache viel komplizierter ist als gedacht. Denn das Problem ist nicht nur epidemiologischer, sondern auch kommunikativer Natur. Anderthalb Jahre nach Beginn der Pandemie ist unübersehbar, wie sehr diese schon von der nächsten Seuche geprägt ist, der Infodemie. Die Infodemie wurde erstmals 2003 im Umfeld der SARS-Pandemie diagnostiziert. Es handelt sich um eine höchst ungesunde, höchst ansteckende Mischung aus Fakten, Gerüchten, Ängsten und Propaganda. Eine Mischung, die vorrangig durch die sozialen Medien befördert wird, als alternative Wahrheit zu dem, was die Öffentlich-Rechtlichen, also der Staatsfunk, verbreiten. Das Ergebnis sind nicht selten Theorien, die hinter der offiziellen Sicht der Dinge weit verzweigte und tiefgreifende Verschwörungen aufdecken. Also ein bisschen wie investigativer Journalismus, wenn auch ohne dessen methodische Rigorosität. Aber im Ernst, Verschwörungstheorien sind im Grunde nichts anderes als die ungewollten Kinder der Aufklärung und der Verachtung, mit der die kritische Theorie einst auf das obrigkeitsgläubige Staatsvolk schaute. Was wollte man denn gegen den Spruch der Verschwörungstheoretiker einwenden? Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Warum ist das, was zur Grundausrüstung des kritischen Bürgers gehört, jetzt so problematisch? 1959 beschreibt Theodor Adorno in seiner Theorie der Halbbildung diese als punktuelle, unverbundene Informiertheit, als ein urteilsloses Das ist Wissen. Medienphilosophisch betrachtet entspricht dies dem fotografischen Zugang zur Welt, der das Hier und Jetzt relativ urteils- und gedankenlos verbucht, im Unterschied zum narrativen Zugang, der die verschiedenen Elemente und Ereignisse zu einem sinnvollen Gewebe zusammenführt. Verschwörungstheoretiker begnügen sich nicht mit der Halbbildung von gestern. Sie wollen keine Fotos, sie wollen eine Geschichte. Wenn sich dem Subjekt der Spätmoderne schon die Elemente des eigenen Lebens nicht mehr sinnvoll als Ganzes erzählen lassen, will es zumindest den Elementen der Außenwelt eine narrative Kohärenz abbringen. Darin liegt der Reiz der Verschwörungstheorie. Sie entdeckt im scheinbar Unverbundenen die verborgene Verkettung. Nichts ist Zufall, nichts geschieht ohne Absicht und man selbst deckt alles auf. So lässt sich der allgemeine Kontrollverlust zumindest etwas kompensieren, den das spätmoderne Subjekt angesichts von Globalisierung, Migration, Digitalisierung und erst recht im Kontext einer Pandemie empfindet. Wenn nichts mehr im Leben nach Plan geht, kann man sich wenigstens auf diese Weise oben auffühlen, erst recht gegenüber den tumpen Schlafschafen. Diese Sehnsucht nach Sinn und Kohärenz gilt jedoch eher für die Babyboomer und die Generation X. Die Millennials interessieren sich wenig für Verschwörungstheorien. Sie kompensieren den Mangel an narrativer Einheit dadurch, das Hier und Jetzt ihres Lebens permanent im sozialen Netzwerk zu teilen. Mit der Das-Ist-Geste des Snapshots, wie in Adornos Theorie der Halbbildung, nun als Snapchat, jedoch geadelt durch Interaktion. So sind die Millennials auch vor dem logischen Fehlschluss gefeit, der dem Verschwörungstheoretiker immer wieder passiert, wenn er die cui bono Frage stellt: Wem nützt es? Denn es stimmt zwar, dass die Pharmaindustrie von der pharmazeutischen Bekämpfung einer Pandemie profitiert, aber rechtfertigt das schon den Umkehrschluss, dass sie die Pandemie verursacht hat? Man sollte es eigentlich vom Sonntagskrimi wissen. Nicht jeder, der ein Motiv hat, ist auch der Mörder. Sonst kämen ja auch Amazon-Chef Jeff Bezos oder Zoom-Gründer Eric Yuan unter Verdacht. Oder gar die Corona-Leugner, die nur vor dem Hintergrund der Pandemie ihre Bücher über deren Nicht-Existenz so profitabel verkaufen können. Zu abwegig? Nicht, wenn man verschwörungstheoretisch um 100 Ecken denkt. Die Corona-Pandemie hat das Virus der Verschwörungstheorie voll zum Ausbruch gebracht. Der Bürger, so zeigt sich nun, will alles andere sein als gutgläubig und obrigkeitshörig. Sein Misstrauen gegen das offizielle Wissen beruht auf dem richtigen Gedanken, dass die herrschende Meinung immer die Meinung der Herrschenden ist, der sich dann aber durch keinen zweiten Gedanken irritieren lässt. Dieser Geiz im Denken führt dazu, dass man am Ende das Unglaublichste glaubt, solange es nur nicht das Offizielle ist. Ein rückbezüglicher Zweifel ist bei den Verschwörungstheoretikern nicht vorgesehen. Eher wird ihnen das Misstrauen gegen alles und jeden methodisch zum Blankoscheck, selbst an der absurdesten These festzuhalten. Hat nicht der Cambridge Analytica-Skandal gezeigt, wie sehr die Mächte im Hintergrund die Meinung der Bürger manipulieren? Ist etwa nicht bekannt, dass Staatstrojaner unsere Handys belauschen? Profitiert der Geheimdienst etwa nicht von der Lockerung des Datenschutzes zur Pandemiebekämpfung? Man sollte die Hinterhältigkeit des Gegners nie unterschätzen. Nichts geschieht ohne Plan und nichts geschieht, ohne dass jemand einen Vorteil davon hat, der dann auch der Strippenzieher sein muss. Wenn die Theorie zu absurd erscheint, dann nur, weil man noch nicht alle Details kennt oder eben zu wenig Fantasie für das Böse hat. Wer das nicht einsieht, ist ein Schlafschaf, das erst noch aus seinem Verblendungszusammenhang gerettet werden muss. Mit dieser Logik immunisiert man sich gegen jeden Widerspruch und gegen das für jede Theoriebildung entscheidende Falsifizierbarkeitsprinzip. Es ist der Wechsel von der kritischen Rationalität zur irrationalen. Das Ergebnis hat dann mehr mit Religion zu tun als mit Wissenschaft, und die analytische Schwäche in der Theoriebildung führt zu einer ganzen Reihe an haltlosen Analogien. Da wird die Maske kurzerhand zum Maulkorb und ihre Verweigerung zum Gesicht zeigen, und eine Querdenkerin fühlt sich im Widerstand wie einst Sophie Scholl. Die Corona-Pandemie hat das Virus der Verschwörungstheorie und der Infodemie voll zum Ausbruch gebracht. Dieses Virus ist deswegen so heimtückisch, weil es sofort die Mittel seiner Bekämpfung befällt. Jede Information, die gegen das Ökosystem der Verschwörungstheorien eingesetzt wird, ist immer schon mit ihm infiziert und mutiert zu einer Fake News der Lügenpresse. Anders als beim epidemiologischen Abwehrkampf gibt es beim infodemiologischen Abwehrkampf keine praktikablen Schutzmaßnahmen, keinen Impfstoff, keine Maske. Nicht einmal die Option des Lockdowns besteht, will man nicht wie China das Internet durch eine große Firewall kontrollieren. Besiegte man so die Infodemie, wäre die Krise der Demokratie besiegelt. Verzichtet man darauf, ist nicht sicher, dass es besser ausgeht. Die Verschwörungstheorie ist der Endgegner im Corona-Spiel, das letzte Level, prophezeite bereits im Mai 2020 ein Artikel in der deutschen Wochenzeitschrift Die Zeit. Nicht auszuschließen, dass die Verschwörungstheorie bald das erste Level im Demokratiespiel genannt wird. Nicht auszuschließen, dass die Infodemie die Pandemie der Zukunft ist. Gut, dann haben wir noch gut Zeit für den vierten Text, der noch einmal davon weggeht. Das war jetzt eben ein sehr politischer Zugriff auf die Langzeitfolgen von der Covid-Pandemie. Und wir werden in der Tat sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin der Meinung, dass man mit der Distanz in der Geschichtsschreibung dieser Pandemie eine große Brandbeschleunigungsfunktion, könnte man auch hier sagen, zuschreiben wird, weil faktisch die Schleusen nochmal geöffnet wurden für in einem Moment, da man nicht den Experten glauben wollte, weil man ihre Message nicht mochte oder eben auch, weil die Messages unterschiedlich waren, was natürlich im Wissenschaftsbetrieb üblich ist. Und in diesem Falle, wo man faktisch das erst in der Praxis lernte, wie man überhaupt mit dem Virus umgehen soll, auch nicht anders möglich ist. Aber das lässt sich natürlich dann schwer vermitteln außerhalb des Wissenschaftsbetriebs, wo man an solche Widersprüche und Vorläufigkeiten der Theoriebildung gewöhnt ist. Und diese Erfahrung hat sicherlich noch einmal das verstärkt, dass obwohl es erst, also dass man faktisch nicht mehr zuhört und dass der Tod der Experten besiegelt ist, obwohl ironischerweise mit der Pandemie die Experten ja erstmal zurückkamen und, wie schon gesagt wurde, sie ja dann auch berühmt halten wurden. Ja. Aber mit der Distanz wird man das wahrscheinlich anders sehen und wird sagen, es ist eher eine Verschärfung des Endes der Experten, der ja insgesamt durch die sozialen Medien ausgerufen wurde in vielerlei Hinsicht. Gut, aber auch darüber können wir dann noch weiter sprechen. Jetzt konfrontiere ich Sie noch mit einem vierten Aspekt der Pandemie, nämlich mit der Privatheit und dem Datenschutz, aber nicht in der Form, die Sie jetzt erwarten, wenn Sie Datenschutz hören und Privacy, sondern in einer anderen Form, die nicht so offensichtlich ist, die aber, wie ich glaube, ebenso wichtig oder viel wichtiger ist als jetzt die Diskussion über Apps oder Registrierungen, inwiefern dadurch der Datenschutz unterminiert wird. Der Bildschirm als Fenster zur Welt und umgekehrt. Lange war der Bildschirm das Fenster zur Welt, die sich auf ihm vermittelt durch die Massenmedien und nach deren Regeln dem Publikum darbot. Verbindet sich der Bildschirm mit einer Kamera, werden die Empfänger zum Sender, sind sie die Figuren im Bild. Haben alle Nutzer Bildschirm und Kamera, sind alle Sender und Empfänger zugleich. Gemeinschaftliches Reality-TV. Dies ist die Situation, in der wir uns in der Pandemie wiederfinden. Man nennt es Homeoffice und Zoom-Meeting. Mit dieser Konstellation ist die Trennwand zwischen dem privaten und dem öffentlichen Raum noch dünner geworden. Plötzlich schaut man sich in die Wohn- und Schlafzimmer, sieht die Möbel, die Bücher, die Familienfotos und auch den kitschigen Kerzenständer da hinten rechts. Natürlich kann man sich so präsentieren, wie man gesehen werden will. Aber wenn die Arbeitsbesprechung zu Hause stattfindet, wenn die Öffentlichkeit immer nur einen Klick im Interface entfernt ist, hat man nie alles unter Kontrolle. Weder was die Welt über einen herausfinden, noch was man ihr ungewollt verraten mag. Die Kommunikationsform, die die Pandemie über uns gebracht hat und die das Virus zweifellos überleben wird, bringt Kollateralschäden mit sich, die niemanden zu stören scheinen. Einerseits werden unsere heimlichen Gedanken zugänglich, andererseits unsere heimlichen Taten. Und dieser Text gliedert sich in zwei Abschnitte. Erstens Gedanken lesen mit technischen Mitteln. Wird Kommunikation durch ein Medium vermittelt, ist nicht gesichert, dass die Kommunizierenden unter sich bleiben. Ein Telefonat kann abgehört, ein Brief abgefangen, eine E-Mail gehackt werden. Der unbekannte Dritte ist potenziell immer dabei, so auch bei der Arbeitsbesprechung am Bildschirm. Dabei geht es gar nicht um Spione, die das Meeting heimlich abhören. Es geht um die Analyse der Daten, die bei einem solchen Meeting anfallen. Das betrifft allerdings nicht nur, was gesagt wird, sondern auch das, was nicht gesagt oder bewusst verschwiegen wird. Das Zauberwort heißt Affective Computing. Zwei bekannte Apps sind Affectiva und Beyond Verbal. Die Produzenten solcher Apps sehen ihre Mission darin, den enormen nonverbalen Teil der Kommunikation zu erschließen. Körpersprache und Stimmlage. Und warum nicht? Wollen wir nicht alle die anderen immer so gut wie möglich verstehen? Versuchen wir nicht ständig, ihre Gesichter zu lesen, ihren Ton zu deuten? Was spräche also gegen eine App, die genau dies erleichtert? Zunächst die Einsichten toter weißer Männer. Wie Charles Maurice de Talleyrand etwa, der französische Staatsmann unter Napoleon, von dem der Ausspruch stammt, die Sprache ist dem Menschen gegeben, um seine Gedanken zu verbergen. Oder der deutsche Soziologe Georg Simmel, der 1907 erklärte, das Geheimnis ist eine der größten geistigen Errungenschaften der Menschheit. Vor allem aber spricht gegen eine App des Gedankenlesens, dass es eine App ist. Denn wenn mein Gegenüber mich durchschaut, habe ich es wohl verdient. Bei der Arbeit, beim Autohändler, beim Pokerspiel. Wenn aber Ahnungslose mir mit Software ins Hirn sehen, werde ich nicht von Gleichrangigen zur Strecke gebracht, sondern von denen, die sich die Technik leisten können. Ende der Waffengleichheit. Das Gedankenlesen ist allerdings auch ohne Zusatzalgorithmen schon keine gerechte Sache mehr. Jede Vorgesetzte, jeder Kollege kann sich meinen Gesichtsausdruck in Großaufnahme anschauen, als säße ich so nah vor ihnen wie vor meiner Kamera. Oder sie nehmen die Sitzung auf und schauen sich meinen Gesichtsausdruck in einer bestimmten Situation wiederholt und in Zeitlupe an, um zu entdecken, was ihrer Aufmerksamkeit zunächst entging. Mit Zoom oder WebEx oder Teams oder wie auch immer die benutzte Software heißt, liegt man potenziell ständig auf der Couch des Psychoanalytikers. Das Meeting am Bildschirm expandiert das Aufbewahren, das sich mediengeschichtlich auf immer mehr Zeichen ausdehnte, in die letzten Winkel des gesellschaftlichen Daseins. Rekapitulieren wir kurz, was bisher geschah. In der oralen Kultur konnte Gedachtes und Erlebtes nur mündlich weitergegeben werden. Was vergessen oder bewusst unterdrückt wurde, war verloren. Die Schrift schützte das Aufbewahrte gegen Verzerrung, das gedruckte Buch schützte es gegen Verlust. Mit der Fotografie ließ sich auch das Nonverbale festhalten, mit dem Grammophon selbst Klang, mit der Kamera sogar Bewegung. Der Unterschied dieser Aufzeichnungsmedien gegenüber dem Buch besteht jedoch nicht nur in der Natur der festgehaltenen Zeichen, sondern auch im Verhältnis zu diesen Zeichen. Der Fotoapparat hält selbst das fest, was die Fotografin nicht bemerkt, zum Beispiel den Schmetterling da über der Rose. Die Filmkamera nimmt sogar das auf, was trotz genauen Schauens nicht gesehen wurde. Die Zehntelsekunde, in der mein Mundwinkel sich verzog, als die Chefin mehr Einsatz für die gemeinsame Sache forderte. In der Medienwissenschaft nennt man es das optisch Unbewusste. Details, die im Ablauf der Ereignisse normalerweise untergehen, gelangen ins Bewusstsein durch das Anhalten der Zeit im Foto, durch die Zeitlupe im Film. Der deutsche Kulturphilosoph Walter Benjamin, der den Begriff in den 1930er Jahren prägte, spricht vom Dynamit der Zehntelsekunde, die den Panzer des Geschehens aufsprengt. Die Zehntelsekunde meines Mundwinkels. Dieses Dynamit befindet sich in den Händen derer, die über das Material verfügen. Meine Chefin, die das Meeting wie angekündigt aufnahm, mein Kollege, der das Gleiche mit einer externen App heimlich tat, die Eigentümer von Zoom, WebEx und so weiter. Und dann ist da natürlich noch das künftige Cambridge Analytica, das, wie sich irgendwann herausstellen wird, auf krummen Wegen zu unseren Daten kam und seine Erkenntnisse daraus Dritten anbot. Mit der Pandemie wird die Entdeckung des optisch Unbewussten zum Standard, was nicht der Ironie entbehrt. Während das Individuum vor der Kamera demaskiert wird, nimmt seine Anonymisierung auf der Straße durch die Maske zu. Manche werden es als Kollateralschaden der Pandemie beschreiben, andere als den durch sie bedingten Nutzen. In jedem Falle erscheint angesichts dieser Ausweitung der Datenakkumulationszone die heftig geführte Datenschutzdebatte um eine scharf gestellte Corona-App wie ein Ablenkungsmanöver oder Nebengefecht. Ein Gefecht, das sich aber immerhin gewinnen lässt. Die Hauptschlacht um die informationelle Selbstbestimmung hingegen findet gar nicht statt oder ist längst schon geschlagen. Digital ist das neue Normal, heißt es. Meetings am Bildschirm werden sich auch in postpandemischer Zeit nicht umgehen lassen. Und wer wollte schon auf die Straße gehen und protestieren und Apps zum optimierten Verstehen von Kommunikationsprozessen verbieten? Besser also an der Maske festhalten, wenn die Pflicht zum Maskentragen schon längst gefallen ist, und sie da aufsetzen, wo es wirklich darauf ankommt, am Bildschirm. Und nun zum Geheimnisverrat durch Selbstkompromittierung. Vielleicht die delikateste Stelle dann in diesen ganzen Texten. Wenn sich der öffentliche Raum mit dem privaten verbindet, wird potenziell alles, ach so, ich sollte vielleicht ein Trigger-Warning reinbringen, das macht man jetzt so, ne? Also der folgende Text hat sexuellen Inhalt und könnte zu Verstörung führen. Wenn sich der öffentliche Raum mit dem Privaten verbindet, wird potenziell alles, was im Privaten einigermaßen sicher war, dem Öffentlichen zugänglich. Dabei greift der öffentliche Raum zwar nicht zwingend auf die Geheimnisse des Privaten zu, durch Data Mining oder Apps zur Analyse des Gesichtsausdrucks, die Geheimnisse machen sich selbst zugänglich. Das geschieht nicht nur gezielt oder sorglos, wie im Falle des Familienfotos und des Kerzenständers. Die neue Dimension des Geheimnisverrats ist die ungewollte Selbstentlösung. Weder die Frau, die während der Arbeitsbesprechung am Bildschirm ihren Laptop auf die Toilette mitnahm, ließ absichtlich Mikrofon und Kamera an, noch der Spanier oder der Brasilianer, die duschten während der Arbeitsberatung mit ihrem Bürgermeister bzw. Präsidenten, weil die Besprechung sich hinzog und sie sich das Multitasking zutrauten. Ganz zu schweigen vom Journalisten des New Yorker, der die Pause eines Zoom-Meetings nutzte, um in einem zweiten Videoanruf Telefonsex zu haben und dafür die Kamera, die noch mit den Kolleginnen verbunden war, auf sein Geschlechtsteil richtete. Wenn die Technik in den Privatraum drängt und man glaubt, sie zu beherrschen, kann vieles schiefgehen. Wie leicht und unumkehrbar ist dann das Private öffentlich. Worin auch immer der Mangel an Medienkompetenz besteht, die Frage ist, wie die Öffentlichkeit damit umgeht, wenn das zu ihr gelangt, was zwar nicht verboten ist, dem etablierten Verhaltenskodex zufolge aber geheim bleiben sollte. Für diese Frage war der Journalist vom New Yorker ein denkbar schlechter Präzedenzfall. Als Kind berühmter Eltern höchst privilegiert, inzwischen selbst eine berühmte Person, überzeugter linksliberaler, vehementer Abtreibungsbefürworter, dazu weiß, männlich und vorbelastet durch eine außereheliche Affäre mit einer 20 Jahre Jüngeren. Er bot zu vielen ein Motiv, auf ihn einzuschlagen. Eine weniger prominente, weniger kontroverse Person hätte wahrscheinlich mehr Raum gelassen für eine sachliche Diskussion dessen, was eigentlich passiert war. Man hätte dann vielleicht mehr auf die Frau gehört, die dem Ertappten mit der Vermutung zur Seite sprang, er sei nicht der Einzige, der während eines Zoom-Meetings Dinge tut, von denen die Öffentlichkeit nichts wissen sollte. Vielleicht hätte der New Yorker gar in seiner berühmten Art gestichelt, die Menschen sollen nicht so phalluszentriert sein, sondern erkennen, wofür dieser hier eigentlich steht. So aber hatte der Ertappte keine Chance. Es war längst zu spät, als mit etwas Distanz selbst jene KollegInnen, die das Ereignis zunächst als traumatisch empfunden hatten, darin nicht viel mehr sahen als das Zoom-Äquivalent zu einer unangemessen langen Mittagspause, während der man Sex hat und dabei entdeckt wird. Wer diesen Vorfall nicht als Kuriosität unserer verrückten Zeit abtut, sondern medientheoretisch interessiert, befragt, wird wissen wollen, wie sich hier das Mediale zum Sozialen verhält. Warum muss dieser Mann zum Spott auch noch den Schaden haben und von all seinen Ämtern entlassen werden? Weil er während der Arbeitszeit Privates erledigte? Das wäre ein schwaches Argument, wenn sich die Arbeit so ins Private drängt, dass es kaum noch einen sicheren Feierabend gibt. Und was wäre dann mit all denen, die während eines Bildschirmmeetings heimlich auf Facebook sind? Muss er entlassen werden, weil er außerehelich Telefonsex hatte? Was ist das eigentliche Verbrechen? Das Fremdgehen oder die Spielart des Sexes? Obliegt in beiden Fällen es nicht eher seiner Frau als seinem Arbeitgeber, ihn zu entlassen? Oder ist es am Ende die mangelnde Medienkompetenz, das peinlich Persönliche geheim zu halten, die eine Entlassung unvermeidlich macht? Das könnte gefährlich werden für uns alle. Die offizielle Erklärung war, dass man Vorfälle am Arbeitsplatz sehr ernst nehme und ein Umfeld garantieren wolle, in dem sich jeder respektiert fühlt und die Verhaltensstandards einhält. Das klingt, als gehe es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, und einige hatten den Vorfall tatsächlich so gesehen oder sehen wollen. Und es klingt plausibel für eine Zeit, da der Arbeitsplatz noch nicht der heimische Schreibtisch war. Was aber ist dann mit dem Urinieren, das versehentlich ins Sichtfeld der Kollegen gelangt? Produziert nicht auch das entsetzliche Bilder, die ihre überraschten Zeugen nicht ungesehen machen können? Man verdammt das Geheime, wenn es in peinlichster Weise öffentlich geworden ist, nach den Maßstäben des letzten Jahrhunderts, obgleich die neuen Technologien in den letzten Jahren so massiv in den Privatraum der Bürger eingedrungen sind, dass dessen Veröffentlichung immer nur einen Klick entfernt ist. Das veränderte Machtverhältnis zwischen dem privaten und dem öffentlichen Raum führt offenbar nicht, wie man noch vor 10 Jahren annahm, dazu, die Leichen im Keller der anderen milder zu bewerten, weil die Gefahr, dass auch die im eigenen entdeckt werden, so viel größer geworden ist. Und wer wirklich keine hat, der werfe den ersten Stein. Eher spielt man russisch Roulette und hofft, lebend davonzukommen. Anders gesagt, weil die Gesellschaft sich mental nicht auf den Stand ihrer Technik bringt und unfähig ist, diesem die Bewertung des Verhaltens ihrer Bürger anzugleichen, bleibt den Bürgern nichts anderes übrig, als ihr Verhalten dem Stand der Technik anzugleichen. Ist dies gemeint mit dem berühmten Satz der Medienwissenschaft, erst formen die Menschen ihre Werkzeuge, dann formen diese den Menschen? Ist dies der unvermeidliche Kollateralschaden der Digitalisierung, bröckelnder Datenschutz und transparenter Privatraum? Oder liegt es, wie die Optimistischeren unter ihren Kritikern meinen, am Ende nur an uns, den Menschen, wie wir mit unseren Technologien umgehen? Und mit dieser Frage, die ich dann im Raum stehen lasse für jetzt, beende ich das Vorlesen und danke Ihnen erstmal für die Aufmerksamkeit.
Zunächst könnte man vielleicht das Saallicht anmachen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Szymanowski, für diese vier sehr anregenden Analysen zu verschiedenen Aspekten der Digitalisierung. Zunächst die Frage ins Publikum. Gibt es zu diesen Ausführungen von Ihrer Seite bereits Fragen? Nicht so viele. Ja, bitte.
Ist die Natur stärker als der Mensch?
Das kommt darauf an, was Sie mit der Natur meinen. Also wir haben ja, wenn Sie mit der Natur die Umwelt meinen, mit der der Mensch sich auseinandersetzt, dann ist offenbar der Mensch stärker bisher gewesen, aber in letzter Zeit ist das sehr in Frage gestellt oder zumindest ist sehr in Frage gestellt, ob diese Stärke ihn genutzt hat. Es gibt in der Medientheorie die These, dass der Mensch, weil er sich der Umwelt, der Natur nicht angleichen kann, er hat halt keine Eigenschaft wie all die Tiere, die sich dann unsichtbar machen können vor ihren Feinden oder die ein Fell haben oder was auch immer, sich an die natürlichen Umgebung anzupassen. Deswegen musste der Mensch die Natur sich anpassen. Und hat dazu die Eigenschaft benutzt, die er den Tieren voraus hat, das ist die Vernunft. Und mit der ist er dann so weit gekommen, dass er, wie wir wissen jetzt, im Anthropozän dann faktisch die Natur bis an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht hat und es nicht mehr klar ist, ob er sie noch heil seinen Nachkommen überlassen kann. Und das könnte man jetzt philosophisch weiterentwickeln und sich und dann fragen, ob er dazu verdammt war, zu diesem Prozess, also zu diesem Prozess, seine Vernunft immer weiter zu entwickeln und immer weiter die und inzwischen ja so weit zu entwickeln, jetzt bin ich schon bei dem anderen Buch zum Todesalgorithmus, also so weit zu entwickeln, dass er selber dann vernünftige Wesen oder intellektuelle Entitäten zumindest produzieren kann, wie die künstliche Intelligenz, die dann wiederum sein neuer Gott werden wird. Ja, und ihm sagen wird, wie er leben soll. Also wenn man das so weit denkt, dann könnte man sagen, der Mensch ist vielleicht gar nicht das Subjekt, also er ist nicht der Starke in diesem Prozess, sondern nur ein Zwischenwirt der Vernunft, der eben dieser Vernunft hilft, zu sich selbst zu kommen als Künstliche. Das wäre dann Hegel, wenn der absolute Geist zu sich kommt und dann haben wir die List der Vernunft, die den Menschen benutzt, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und dann wäre die kurze Antwort auf Ihre Frage: Nein, der Mensch ist nicht stärker als die Natur.
Der Mensch macht einen Haufen Fehler, oder?
Genau. Naja, aber auch bei diesen Fehlern muss man eben aufpassen, weil Hegel würde dann sagen: Die List der Vernunft, ja, die benutzt dann eben sogar Kriege, die wir als Menge betrachten, damit in der Dialektik, wie das bei Hegel üblich ist, ne, dass dann am Ende doch etwas dabei rauskommt, dass dem Weltgeist sozusagen hilft, zu sich zu kommen. Ne. Also da muss man dann immer konkret sehen, worum es sich handelt. Aber auf der Oberfläche könnten viele Dinge als Problem und Fehler angesehen werden und in der Distanz könnte sich herausstellen, dass das eine andere Entwicklung angestoßen hat, die dann wiederum vielleicht zu wünschbaren Resultaten führte.
Es ist ja möglich, Flugobjekte auf den Mars zu schicken, aber einen Virus einzudämmen ist schon nicht fähig, oder?
Wie sagten Sie, zu mehr sind die Menschen nicht fähig? Haben Sie das gesagt?
Der Mensch ist fähig, Flugobjekte auf den Mars zu senden,
ja.
Aber ein Virus.
Ein Virus, ja. Naja, gut.
Ich würde. Sie aufzuhalten, ist nicht fähig.
Also Sie dürfen nicht die Intelligenz der kleinen Wesen unterschätzen. Also es ist viel einfacher, den Weltraum zu erobern, der sich ja nicht gegen uns verhält. Wenn wir ihn einmal erkannt haben, wissen wir, wie wir uns damit verhalten müssen, welche Technik uns dann hilft, dort zu überleben. Aber ein Virus, der ja eine eigene Intelligenz hat und auch eine Killer-Intelligenz, also sich ständig modifiziert, um immer wieder neue Wirte zu finden und effektiv töten zu können, das hat eine ganz andere Dimension als das Milchstraßensystem.
Aber die Gefahr, was da rausgeht, von dort, wo der Virus entstanden ist, die war bei vielen Leuten bewusst.
Na gut, das ist ja die Frage jetzt. Das ist ja der Streit, man weiß ja noch nicht, wo es herkommt. Ne? Die eine Theorie, die jetzt aufkam, war, dass sie aus dem Laboratorium kam, wo man eben mit Viren experimentiert hat, um sich gegen sie schützen zu können. Solche Laboratorien gab es auch in den USA, da wurden sie aber unter Obama dann beendet, weil es zu gefährlich ist, weil nämlich das passieren könnte, was vielleicht, wenn die These stimmt, in Wuhan passiert ist. Dass dann eben das außer Kontrolle gerät. Ne? Aber das Ziel war natürlich, die Viren in sozusagen unter Kontrolle sich modifizieren zu lassen, mit ihnen sie zu manipulieren, um ein Serum zu entwickeln im Vorfeld. Das ist eine vernünftige Überlegung, aber die ist natürlich hochriskant. Und wie wir jetzt gesehen haben, hat sie eben auch dazu geführt, dass die ganze Welt in eine Pandemie gestoßen wurde. Und woran das nun lag, also wenn diese These stimmt, ja, ob das dann mangelnde Kontrollfaktoren dort waren oder ob das Sabotage waren, so, das sind alles Fragen, die nicht geklärt sind. Wenn diese These überhaupt stimmt, es gibt ja die anderen Thesen, also die Chinesen würden das sowieso nicht zustimmen, aber es gibt ja die anderen Thesen, dass es halt über unsere zu große Nähe mit den Tieren der Virus sich so entwickelt hat.
Und das hier. Bitte, ja. Ja.
Diese These, wie Sie sagen, das war zuvor eine Verschwörungstheorie.
Ja, ja.
Dann ist es dann der Herr Präsident Biden, dann er selbst, also der hat das dann nachher gesagt und dann war es dann auf einmal eine These und keine Verschwörungstheorie.
Ja.
Also mal zum kurzen Mal so die
also,
Verschwörungstheorien.
Ich würde das gar nicht, also das würde ich dann eine falsche Etikierung nennen. Also warum das eine Verschwörungstheorie sein soll, weiß ich nicht. Das ist total logisch, ne? Total nachvollziehbar. Verschwörungstheorien zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie Dinge, die nicht zusammenpassen, plausibel machen. Ne? Aber hier passt ja alles zusammen. Ich habe ja gerade gesagt, man versucht halt im Vorfeld sich gegen Viren zu schützen und baut dann eben schon praktisch Antikörper auf im Laborium und dann gerät die Sache außer Kontrolle. Und dass man das dann nicht zugeben will, ist klar, das würde wahrscheinlich auch Biden nicht zugeben, wenn es ihm passiert wäre. Schon gar nicht Xi Jinping. Ne? Aber das ist noch eine andere Sache. Ne? Aber warum man das eine Verschwörungstheorie nennen soll, weiß ich nicht. Aber ich bin nicht erstaunt, dass das so bezeichnet wurde.
Bitte, da hinten war noch
was.
Ja, also wie ich sagte, ne, die These ist ja nicht bewiesen, diese andere ist offenbar plausibler, aber dass man diese These aufgestellt hat, zeigt, dass es möglich ist und die Laboratorien gibt es ja, also und darum ging es ja, was der Mensch vorantreibt und inwiefern er das unter Kontrolle halten kann, was dann passiert. Wenn es jetzt nicht so passiert ist, okay, fast schlimmer, könnte man sagen, weil Laboratorien kann man schließen. Ne? Aber ob wir dann, wenn es auf anderen Wege sich so entwickelt hat, ob wir diese Prozesse einfach beenden können, das...
Gehen wir vielleicht nochmal zur Digitalisierung zurück. Sie haben ja Hegel erwähnt und zu der Frage zum Verhältnis Mensch-Natur gesagt, dass möglicherweise in weiterer Folge auch die Digitalisierung dann eigentlich gar nicht der Mensch selber macht, sondern es ist gewissermaßen nur ein Ausfluss dieser Entfaltung, dieses Weltgeistes, der dann über umfassende Technisierung dann irgendwie zu sich selbst kommt. Aber könnte man nicht auch anders sagen, Digitalisierung ist Teil des kapitalistischen Systems, insofern, als es eben darum geht, alle Lebensbereiche gewissermaßen zu durchdringen, mit Technik zu durchdringen, zu mathematisieren, als Daten zu erfassen und dann zu Waren zu machen und zum Gegenstand von Geschäft zu machen. Das wäre doch, oder eben, wie im Sinne der Analyse von der Susanne Suhoff mit dem Überwachungskapitalismus, um eben die immer noch genauer die Kundenbedürfnisse ermitteln zu können, um noch mehr Konsumgüter absetzen zu können.
Ja, also die These gibt es ja, dass das, der wahre Name des Anthropozän ist ja Kapitalozän. Ne? Dass es faktisch bestimmte Produktionsmechanismen sind, die uns dazu treiben, immer mehr die Welt zu erobern und auch zu zerstören. Die Frage, die man dann anschließen kann, ist natürlich, ob nicht das auch, dieser Entwicklungsgang der Gesellschaftsformation, eben schon so die Verdammung ist, ne, der wir nicht entkommen. Mhm. Aber die Frage, das ist dann reine Spekulation. Ja. Was jetzt aber den Überwachungskapitalismus betrifft, das ist ja noch ein bisschen komplizierter. Also es geht nicht nur um den Verkauf von Waren, wie das Zuboff mit den Überwachungskapitalisten beschreibt. Natürlich wissen wir, dass es auch die anderen Überwachungsorte gibt, also die dann eben nicht so viel von uns wissen wollen wie möglich, um all unsere Bedürfnisse und auch noch die geheimsten und verbotensten befriedigen zu können, sondern um uns eben regulieren zu können. Diese Überwachung, das ist ja eigentlich die traditionelle, wenn es um Überwachung geht, ne, bei Foucault, Überwachung und Strafen etwa. Aber der dritte Punkt ist, der wird jetzt ja immer stärker, ist ja eine Optimierung des Menschen und der Gesellschaft, dass man durch die Analyse, durch die Akkumulation der Daten und dann eben die Analyse der Daten eben besser Bescheid weiß über individuelle und soziale Prozesse, dass die Gesellschaft faktisch sich immer besser versteht, wie das der Münchner Soziologe Anim Nassi in seinem Buch Muster beschrieben hat. Und das ist natürlich schon immer das Ziel der Menschen gewesen. Oder sagen wir der Neuzeit. Ja? Es gibt diesen schönen Satz über Alexander von Humboldt, ein Hügel, der nicht vermessen ist, ist eine Beleidigung der menschlichen Vernunft. Und jetzt können wir eben auch das Soziale vermessen. Ja? Wir haben das, also je mehr das Soziale digital stattfindet, ist es ja datafiziert. Und dann kann man natürlich die Daten auch analysieren und jede Menge an neuen Korrelationen erkennen. Und da geht es darum, dass man eben Zusammenhänge erkennt zwischen Ernährung und Krankheiten etwa. Ja? Das hat jetzt, gut, da kommen die Überwachungskapitalisten dann wieder rein, weil sie uns Medikamente und Diäten verkaufen wollen. Aber das hat natürlich auch noch ein ehrbares Ziel. Ne? Oder dass man Verkehrsströme anders regeln kann, ja, in der Smart City. Da wird man damit argumentieren, dass das ökologisch Sinn macht, wenn man viele Daten über Bewegungsabläufe hat. Oder überhaupt über gesellschaftliche Abläufe. Ja. Aber dann sind wir irgendwann beim Behaviorismus, ja. und bei der Regulierung des menschlichen Verhaltens. Und dann wird es wieder gefährlich.
Ja, Sie haben ja in Ihrem Buch schön herausgearbeitet, wie durch diese Unmenge an Daten, die zur Verfügung stehen, einfach die unaufhörlich wachsen, gewissermaßen die Ethik sich wandelt, jedenfalls in Europa, eher von einer auf dem Individuum basierenden Ethik von Kant meinetwegen ausgehen, hin zu einer eher utilitaristischen, konsequenzialistischen Ethik, wo es also nicht mehr darum geht, die Würde des Menschen um jeden Preis zu wahren und in den Vordergrund zu stellen, sondern wo es eher darum geht, das zu machen, was einfach effektiv ist und den größten Nutzen für die Allgemeinheit bringt.
Ja, also um das vielleicht kurz zu skizzieren, wie dieser Gedanke beginnt in dem Buch. Also es beginnt mit dem klassischen Trolley.
Also wir reden jetzt vom Todesalgorithmus.
Das klassische Trolle-Dilemma kennen Sie. Eine Trolle ist außer Kontrolle geraten und rast auf dem Gleis auf 5 Arbeiter zu und wird diese töten. Auf dem Nebengleis steht ein Arbeiter und ein Zeuge steht neben der Weiche und könnte sie umstellen. Und nach dem kantischen Modell, nach der kantischen Ethik, der deontologischen, darf er das nicht tun, weil kein Mensch reduziert werden darf zu einem Zweck, zu einem Mittel für andere, weil jeder Mensch sich selbst Zweck ist. Er darf also nicht zum Zweck reduziert werden, als Opfer eben 5 andere zu schützen. Und die Utilitaristen, die gehen eben nach dem das größte Zahl des Glücks, ne, oder der geringste Zahl des Unglücks dann eben aus, und die würden, aus deren Sicht wäre das vertretbar, das zu machen. Die Deontologen sagen, das geht nicht, dann könnte man ja auch einen gesunden Menschen einfach aufschneiden und als Organspender nehmen, um 5 Leuten, die verschiedene Organe brauchen, zu helfen. Geht auch nicht, ne? Auch wenn könnte man ja die gleiche Rechnung aufbauen. Also da gibt es eine große Debatte, und hier das Problem ist, dass wir, wenn wir Autos, selbstfahrende Autos haben, die dann eben nicht mehr spontan in einem Unfallfalle reagieren müssen, sondern die wir programmieren müssen, wie sie reagieren sollen, dann müssen wir diese Entscheidung plötzlich treffen, die wir sonst nicht treffen sollen und auch nicht sollten, nach Kant. Und es gibt auch eben ein Passus in dem Abschlussbericht der Kommission zum autonomen Fahren, die in Deutschland der Verkehrsminister 2016 einberufen hatte. Da haben Ethiker und auch ein früher Verfassungsrichter eben diskutiert, welche Folgen das autonome Fahren hat. Und da gibt es ganz klar einen Passus, dass das nicht dazu führen darf, dass man Verrechnungen vornimmt in einem Unfallfall. Das Problem ist nur, es ist halt kaum möglich, das zu denken. Also der Algorithmus verlangt halt, dass man ihm sagt, ne, das ist der Algorithmus, ist ein If-When-Dann-Konstellation. Also man muss ihm faktisch sagen, was er machen soll, was auch immer die Kriterien sind, dann kann man ja entscheiden. Ne? Man dürfte es ihm nicht sagen. Ne? Und das ist der Ausgangspunkt für meine Überlegung, dass faktisch die Technik hier uns eine neue Ethik aufzwingt. Dass das utilitaristische Modell das viel effektivere ist, um diese Probleme, vor die uns die neue Technologie stellt, also autonome Fahrzeuge, zu lösen. Und das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ja? Und da merkt man dann auch, also wenn es in diese Richtung dann geht, da merkt man dann auch, dass am Ende die Technik vielleicht stärker ist als der Mensch, oder eben die ethischen Prinzipien, die es bestehen, also das andere ethische Prinzip besteht ja auch, der Utilitarismus, aber hat eben nicht Tradition in Deutschland, ist dort in der Verfassung halt verboten, im ersten Artikel, und das könnte sich in 10, 20 Jahren ändern. Also, und zwar, und der Beweis ist dann auch, also man kann auch empirisch argumentieren, es gab auch in Deutschland ein Luftsicherungsgesetz von 2015, glaube ich, und das hat als Ultima Ratio erlaubt, ein gekapertes Flugzeug abzuschießen, um größeren Schaden abzuwenden. Also ganz klar das utilitaristische Modell. Und das Verfassungsgericht in Karlsruhe hat dann diesen Passus kassiert.
Es gibt ja dann dieses Stück von Ferdinand von Schirach, Terror.
Wie bitte? Ja, das kann in jegliche Richtung gehen. Wenn man einmal utilitaristisch und auf die Effizienz orientiert ist.
Beziehungsweise, was ist die Ursache für so viele Impfgegner?
Das ist jetzt eine andere Frage. Zu der können wir gleich zurückkommen. Aber um das noch abzuschließen, ja, also es gibt eben diese Bewegungen dahin. Und das Stück von Schirach ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass es dann eben auch Versuche gibt, auf der methodischen Ebene empirisch zu Ergebnissen zu kommen in dieser Debatte.
Also vielleicht kann man kurz sagen, um was es in dem Stück geht.
In dem Stück gibt es ein Flugzeug, das ist gekapert mit 264 Passagieren und der Terrorist droht es in die mit 70.000 Menschen gefüllte Allianz Arena in München zu steuern. und ein Major der Flugzeugabwehr bekommt den Befehl, es nicht abzuschießen von seinem Vorgesetzten und schießt es trotzdem ab. Mhm. Nimmt also diese, macht diese Entscheidung für sich selbst und dann gibt es ein Gerichtsverfahren, wo dann die Argumente abgewogen werden und das Interessante, das Publikum sind die Schöffen. Die müssen entscheiden, ob er dann schuldig gesprochen werden soll oder nicht. Und 63% der Theaterzuschauer sagen, er ist nicht schuldig. Und 84% der Fernsehzuschauer, das lief an einem Tag auch im ORF, im SRF und im ARD, sind der Meinung, er ist nicht schuldig. Also Fernsehzuschauer sind schon viel weiter als die Theatergänger auf dem Weg zur utilitaristischen Ethik. Ja. Und dieses ganze Verfahren ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass man versucht, ethische Fragen auf der empirischen Ebene zu lösen und nicht, wie es heißt, im Modus der Lehnstuhl-Ethik, ja, wo dann Professoren sitzen oder Professorinnen und darüber nachdenken, wie wir leben sollen. Und das ist natürlich auch eine ganz heikle Geschichte, dass man eben das Volk befragt, ja, und praktisch die Ethik demokratisiert. Nicht immer ist Demokratisierung eine gute Sache, weil man zu manchen Dingen braucht man eben auch ein größeres Verständnis von Konsequenzen, die man natürlich dann Verfassungsrichter eher haben als wir. Ne? Also, aber das nur am Rande, um diese Frage nochmal abzuschließen. Wir sind auf diesem Wege zu einem utilitaristischen Modell und der Terrorismus ist jetzt ein Beispiel dafür, dass politische Entwicklungen uns in diese Entscheidungen drängen oder auf diesen Weg unsere Ethik zu verändern. Das autonome Fahrzeug ist ein Beispiel dafür, dass die technischen Entwicklungen uns dahin drängen. Mhm. Und die Pandemie wäre faktisch ein drittes Beispiel dafür, da, das ist ja das Stichwort Triage, ne? Das ist ja faktisch das Gleiche, wo wir auch eben utilitaristisch entscheiden müssen.
Da war eine Frage, bitte.
Also erstmal würde ich nicht sagen, dass es keine ethischen Maßstäbe gibt. Es ist halt eine andere Ethik, in der das Kollektive viel höher steht als die individuellen Freiheiten. China ist ja auch nicht die Aufklärung durchlaufen oder den Modernisierungsprozess, der eben zum Jahrhundert des Ichs geführt hat. Dann gibt es einen berühmten Film, eine berühmte Dokumentation dazu über das 20. Jahrhundert. Wir sind faktisch die Kultur der Individualisten. Das ist in Asien nie der Fall gewesen und schon gar nicht in einem autoritär geführten Staat. Da gibt es andere Vorstellungen über das, was ethisches oder moralisches Verhalten ist in einem Staat. Und wenn Sie dort dann Umfragen machen oder wenn wir Umfragen sehen, dann hören wir auch immer wieder erstaunt, wie viele einverstanden sind mit dieser Überwachung, weil es eben Sicherheit verspricht. Und dieses Land, das ja so in einem Umbruch ist in den letzten Jahren, dass das mentale Verhalten gar nicht hinterherkommt und Familienkontexte, die vorher alles geprägt haben, so schnell auseinanderbrechen und es eben nicht geklärt ist, wie sehr man anderen vertrauen kann, da gibt es für viele gute Gründe, dass da eben, dass er mehr kontrolliert wird, sodass man eben eine Vertrauensbasis aufbaut. Auf der Ebene wird ja argumentiert, ja, dass das Social Credit Verfahren oder eben auch die Überwachung dazu führt, dass man mehr Sicherheit hat und dass man den anderen vertrauen kann, wenn deren Social Credit Reputation entsprechend gut ist. Ja. Das ist faktisch die Ethik, die dahinter steckt. Die widerspricht unserem Ansatz schon mal deswegen, weil wir individualistischer geprägt sind und weil wir Vertrauen auf einer anderen Ebene aufbauen. Also das wäre wieder so ein bisschen Kant, ne? dass wir faktisch, dass man moralisch nicht gut handeln kann, wenn man nicht moralisch ungut handeln kann. Also wenn es faktisch, wenn man gar nicht falsch sich verhalten kann, weil überall Überwachungskameras sind, ja, dann drängen mich ja faktisch diese Konstellation, Überwachung dazu, das Richtige zu tun. Aber das ist natürlich nicht das, wie wir gelernt haben, was richtiges Verhalten ist. Wir haben das so gelernt, dass wir das verinnerlichen, dass wir uns identifizieren und wir tun es auch, wenn wir nicht überwacht werden. Ja? Das ist übrigens auch ein Punkt, der dann in diesem Abschlussbericht der Kommission zum autonomen Fahren drinsteckt. Die sagen, es darf nicht dazu führen, es widerspricht dem Bild des mündigen Bürgers, wenn die Automatisierung des Fahrens dazu führt, dass niemand mehr ein Verkehrssünder sein darf oder kann. Weil man kann ja die Geschwindigkeit dann wunderbar kontrollieren und so weiter. Ne? Und da sehen die nämlich auch eine Gefahr. Das wäre nämlich das chinesische Modell, ja? Dass man von außen faktisch das reguliert und man kann gar nicht schlecht sich verhalten. Aber dann kann man auch nicht mehr gut sich verhalten. Und zu was, wofür führt das? Was für ein Menschenbild ist das dann eigentlich? Ja, das geht ja dann nicht mehr von uns aus. Dann sind wir nur noch, dann denken wir nur noch funktionalistisch und nicht mehr ethisch. Und das ist die Gefahr, wohin China driftet mit diesen Verfahren, dass sie das eben von außen, also behavioristisch faktisch, regeln wollen, das Vertrauensproblem und nicht über individuelle Erziehung. Die aber, muss man auch sehen, natürlich auch ein bisschen dauert. Wir haben da eben einen Vorlauf, auf den wir uns noch einigermaßen verlassen können. Wie weit das noch geht, ist nun auch noch auch eine Frage, weil das geht ja auch, wird ja auch alles gerade zerstört, also diese Verlässlichkeit und dieses Eingehen auf den anderen und so weiter. Aber zu der Frage, ob wir, und damit bin ich ja schon bei dieser Frage, ob wir uns da, ob wir das Gleiche erwarten müssen wie China, das wird daran liegen, ja, was wir in der Bildung machen, wieder, muss ich wieder sagen, also was uns wichtig ist in der Bildung, wie wir die nächste Generation heranziehen, ob wir da solche Impulse, dass man auf den anderen eingeht, dass man solidarisch ist, dass man moralisch aus Einsicht ist und auch kritikfähig ist, also nicht nur seins durchsetzt und den anderen nicht mehr zuhört, also dass sozusagen eine gesunde Gemeinschaft entsteht aus sich heraus, ohne diese Kontrolle. Darum käme es faktisch an und das ist dann eben eine große Aufgabe des Bildungssystems vor allem, um eben die Kollateralschäden der sozialen Medien da auszubalancieren. Und das andere ist natürlich, die politische Diskussion, inwiefern man überhaupt also Überwachungskameras und so weiter zulässt. Also das ist das pragmatisch-politische. Und da haben wir in Deutschland zumindest gesehen, was die Diskussion zur Corona-App betrifft, dass es da großen Widerstand gibt und dass eine Tracking-App, wie sie in Asien und in anderen Ländern, Israel und Polen, Russland, eingesetzt wird, also wo Bewegungsprofile erstellt werden, der Bürger, dass die nicht möglich ist, sondern nur anonymisierte Daten gesammelt werden, wo dann nur die Betroffenen wissen, ich bin mit jemandem zusammengekommen, der positiv getestet wurde, aber nicht das Gesundheitsamt und schon gar nicht, wo man sich dann getroffen hat. Und das ist für das Gesundheitsamt überhaupt nicht günstig, das ist sehr uneffektiv, weil sie nicht wissen, wo die Ausbruchsorte sind, aber das hat der Datenschutz in Deutschland durchgesetzt. Und so stark ist er eben noch. Da wird die interessante Diskussion sein oder die interessante Frage, ob in 5 Jahren, also wenn diese Pandemie, je nachdem, wie man sie dann eben in den Griff bekommt, wenn man sie nicht so in den Griff bekommt, dann wird man solches natürlich aufweichen und wird sagen, es ist wichtiger, dass wir effektiv die Pandemie bekämpfen können. Und dann müssen wir auch ein bisschen an dem Datenschutz Kompromisse eingehen. und damit wir diese Daten haben, die wir zur Bekämpfung brauchen. Und außerdem, das ist ja das Standardargument, geben ja sowieso alle gerne ihre Daten weg, wenn es um Produkte geht, ne, den Überwachungskapitalisten. Den geben sie ja sowieso alle ihre Daten. Warum dann nicht auch für die Pandemiebekämpfung? Was natürlich auch ein durchaus ein schwerwiegendes Argument ist.
Entschuldigung. Gibt es noch andere Fragen? Bitte.
Fünf Punkte zum Zusammenhang.
Wie bitte?
Fünf Punkte.
Achso.
Erstens einmal herzlichen Dank für die Lesung. Ja. Das war sehr spannend und sehr erfrischend, ja, diese Inputs hier präsentiert zu bekommen. Für mich, die ersten zwei Fragen sind sehr einfach. Das ist ein renommierter Wissenschaftler, das sollte kein Problem für Sie sein. Für mich, ich bin interessiert an einer sehr einfachen Definition von Kultur. Was ist Kultur? Und die zweite Frage, die ich sehr spannend finde, ist, was ist der öffentliche Raum? Ich habe mich das eigentlich über das letzte Jahr sehr oft gefragt, was eigentlich ein öffentlicher Raum in einer Gesellschaft ist, wenn die Gesellschaft ja vom öffentlichen Raum ausgeschlossen wird. Man spricht immer wieder gerne vom öffentlichen Raum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wo ist er denn hingewandert? Und auch, was hat der für eine Bedeutung in der Gesellschaft allgemein, auch vor Corona? Und das Thema, das vorher in der Diskussion kurz aufgekommen ist, war der Behaviorismus. Liege ich falsch oder ist das nur eine Wahrnehmung von mir, dass wir diese Züge bereits präsentiert bekommen? Wenn ich mir ansehe, welche Maßnahmen uns vorgesetzt werden und wie diese auch gelebt und umgesetzt werden, dann ist das doch auch sehr spannend zu beobachten. Und die letzte Frage, die ich hier habe, ist auch, was ist Ihr Ausblick oder was ist Ihre Handlungsempfehlung für uns, auch in Betracht auf diese Digitalisierung, die ja doch als große Wand, ja, als große Herausforderung sich uns gegenüber aufbauen. Ich stehe am Anfang meiner Laufbahn, sage ich, ja, was kann ich optimistisch daraus ziehen oder wie kann ich das positiv bestreiten? Ja?
Also zur Kulturfrage lässt natürlich, die könnte jetzt schon alle den Rest des Abends decken, das wissen Sie auch. Ne? Also da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Ganz allgemein ist es eine strukturierte Form des Verhaltens, also bestimmte Werte, bestimmte Glaubensvorstellungen, natürlich die sich auch über Sprache und dann Inhalte, die in der Sprache vermittelt werden, festsetzen oder realisieren. Und da gibt es eben verschiedene Kulturen, die sich in dieser Weise entwickeln. Und das können Sie dann natürlich weiter differenzieren. Ne? Innerhalb einer größeren Kultur gibt es dann nochmal kleine Kulturgruppen und so weiter. Also es sind praktisch Wertesysteme, würde ich, um das mit einem Wort zu sagen. Ne? Was den öffentlichen Raum betrifft, ja gut, da haben Sie jetzt nicht gesagt, inwiefern der, ja, es ist mir nicht klar geworden, inwiefern er ausgeschlossen ist.
Also was ich meine ist, wenn ich daran denke, als der erste Lockdown gekommen ist,
ja,
dann ist ja eigentlich quasi, ich sage mal, das Miteinander wurde ja aufs Schärfste eingegrenzt.
Ah ja, also da muss man sagen, dass wenn Sie nicht vom Lockdown her argumentieren, also auf den öffentlichen Raum schauen, sondern von den Zombies her, von den Smartphone-Zombies, ja, die so durch die Gegend laufen. Ne? Das sind praktisch die, die den öffentlichen Raum zerstören und die ihm einen Gegenraum entgegenhalten, ja, den sie in ihrem Telefon haben. Ne? Das sind dann eben in die Parallelwelt der sozialen Medien oder auch, wenn sie nur daran denken, dass sie mit einer Google-App eine Stadt sich erobern, ja, oder mit einem Navi. Aber bleiben wir mal bei Google, weil da haben sie dann eben auch die Restaurants und die Orte eingeschrieben, die dort sind. Ne? Und so schauen sie, auf diese Karte schauen sie jetzt. Ne? Sie schauen jetzt gar nicht mehr da, also es hat nicht mehr das größte Haus am Platz eine Chance, gesehen zu werden, sondern der am besten in diesem öffentlichen Raum, der ja auch einer ist, aber es ist halt ein anderer, ne? Es ist halt ein virtueller öffentlicher Raum, der dort am besten platziert ist. Und das kann ein Start-up im Hinterhof sein, das dann eben von ganz Weitem schon groß aufploppt. Ja? Und wenn Sie dann breiter reinzoomen, dann kommt erst dieses große Gebäude, das sich nicht um Online-Werbung kümmert. Und dann kommt erst das, ist erst das sichtbar auf Ihrer Karte, mit der Sie aber den öffentlichen Raum immer mehr durchdringen. Also insofern gibt es sowieso schon eine Konkurrenz zwischen verschiedenen öffentlichen Räumen. Ne? Dieser öffentliche Raum, von dem ich jetzt gesprochen habe, der ist natürlich auch durch kollektive Intelligenz oder Crowd Wisdom oder wie man es sagen will, ne? Bestimmt. Ja? Also je mehr etwa es Berichte gibt zu einem bestimmten Restaurant, umso stärker steht das im Vordergrund oder umso besser die Bewertung ist, umso mehr hat das Chancen, dann eben wahrgenommen zu werden. Sie wissen, wie das funktioniert. Da haben Sie zwei Räume und da würde ich sagen, das Problem ist hier, dass die Spontanität des öffentlichen Raumes verloren geht, wenn wir mehr in den digitalen Raum gehen. Weil der ist natürlich kontrolliert und die Maßstäbe, nach denen der kontrolliert ist, das sind eben die, die nicht von dem Raum herkommen. Ja, also diese Bewertungssachen und so, ja, diese Apps, die es dazu gibt, die kommen ja von außen heran an den Raum. Oder wenn Sie nur so eine App denken wie so eine App, mit der Sie, also Booking.com zum Beispiel, ja, Sie finden ja die Hotels gar nicht mehr anders als über Booking.com. Ja. Und das heißt, Sie sind völlig ausgeliefert, Booking.com und deren Geschäftsmodell. Wenn Sie das nicht tun, tauchen Sie dort nicht auf. Und das sind Sachen, wo uns der öffentliche Raum eigentlich schon entzogen wird, durch die Logik des Silicon Valley. Das ist das eine. Jetzt haben Sie es natürlich durch die Pandemie, haben Sie das auch nochmal, weil wir eben nicht in den öffentlichen Raum gehen durften. Aber das ist ja jetzt eine Vorsichtsmaßnahme, um im Lockdown Ansteckungen oder Ansteckungswege zu unterdrücken. Und da kann man diskutieren, wie sinnvoll das ist, wie stark man das eben betreiben muss. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Aber der Ansatz ist ja ein vorläufiger und er ist ja zweckgebunden in diesem Falle. Das kann man bei diesen anderen Sachen nicht sagen. Die wollen den öffentlichen Raum so immer, dass wir immer den öffentlichen Raum durch diese Apps wahrnehmen. Das kann man jetzt beim Lockdown nicht sagen. Ne? Man will den schon beseitigen, den Lockdown. Nur gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, wann man das eben kann. Und die andere Frage mit dem Behaviorismus, auch da müssen Sie mir helfen und nochmal sagen, wo Sie das schon in der Praxis sehen.
Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt 2 Wochen zurückdenke, ja, unser Kanzler uns erklärt, dass eben die Gruppe der Ungeimpften geschützt gehört und unser Maßnahmenpaket präsentiert, dass ja sachlogisch nicht mehr verständlich ist. Also ich bin durchaus ja, imstande, die Sachen zu verstehen, aber das kann ich rational nicht ergreifen. Ja. Aber das wird ja alles nicht in Frage gestellt. Wir leben alle danach und wir akzeptieren das alle. Ein anderes Beispiel ist da auch ganz klassisch, diese Regelungen. Wie gesagt, ich bin wirklich nicht auf dem Stand, weil ich habe das Buch zugemacht. Ich werde mich hier gar nicht mehr so viel ändern. Aber ein Aspekt ist, wenn wir von 3G sprechen, dann erleben wir in Österreich eine Dezimierung hin zu 2G, Richtung 1G, ja, um das zu sagen. Und wenn ich das jetzt kritisch überlege, dann weiß ich, dass ich als Ungeimpfter und nicht Getesteter infiziert werden kann. Ich weiß aber mittlerweile auch aus empirischen Studien, dass Geimpfte infiziert werden können. Und ich weiß auch, dass Genesene infiziert werden können. Ja. Dann ist das einzige G dieser 3, das ja eigentlich eine Tragweite hätte, ist die Testerei, ja, die allen zugänglich ist. Aber das ist ja, also das ist jetzt meine Überlegung, die ich zu diesem Thema habe. Und die kann ich eben auch entsprechend empirisch herleiten. Ja. Und wir haben ja schon die letzten 600 Jahre darauf aufgewendet, uns sehr viel aus empirischen Evidenzen unser Verhalten zu steuern. Und das, was aber im Moment gerade passiert, das entzieht sich dem allen. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass sehr viel gelebt wird oder auch durchexerziert wird oder mitgetragen wird, was sich ja eigentlich auf diese sachlichen Logik völlig entzieht.
Also Behaviorismus würde ich das nicht nennen, das ist eine andere Diskussion. Behaviorismus schafft Strukturen, die ein bestimmtes Verhalten faktisch nudgen oder stärker noch als nudgen. Ja? Aber hier geht es ja um politische Entscheidungen und um Regeln.
Ich würde noch einen einwerfen, vielleicht wenn wir uns auch die Impfpolitik anschauen. Die Impfung, die Vakzine sind gekommen und das wurde ja als Allheilmittel hier in den Raum gestellt und es ist dann die Zeit vergangen und Sie haben es angekündigt, die Sache wurde etwas komplexer, wie sie einst angekündigt wurde und das erleben wir alle. Aber was ich der Politik, ich darf jetzt sagen, vorwerfen würde,
was im Moment passiert. Und hier sind wir eben bei diesem Nachhinein, nach meiner Meinung nach, ist die Intensivierung. Weil die Impfung wird ja nicht mehr in den Raum gestellt als eine der zu wählenden Optionen, sondern die Gesellschaft wird ja darauf hingedrängt, diese Option zu wählen.
Ja. Das ist, das gebietet die, die epidemiologische Vernunft, die Gesellschaft darauf hinzudrängen. Das ist, ich kenne jetzt nicht die, weiß jetzt nicht, wie es in Österreich gehandhabt wird. Ich weiß nur, dass es in Deutschland wesentlich legerer gehandhabt wird als in Frankreich, wo sie ihren Job nicht mehr ausüben können, wenn es bestimmte Berufe, und sie kriegen auch kein Geld mehr, wenn sie in die Quarantäne müssen, weil sie nicht geimpft sind. Das ist dann ihre freie Entscheidung. Ne? Also das ist ziemlich zentralistisch im Land der, der großen Revolution, ja? Wo wir praktisch die Freiheit und den Individualismus her haben. Das ist schon interessant, dass der Staat dann zu diesen Mitteln greift und nicht glaubt, sich anders noch gegen die Pandemie wehren zu können, als härtere Bandagen anzuziehen, jetzt was, was dieses Nudging oder diesen indirekten Druck betrifft, sich impfen zu lassen. Und gut, das, ich kann dazu nichts sagen, weil ich kein Epidemiologe bin. Ja, ich weiß es nicht, was möglich ist. Vielleicht kann die Dame aus dem Publikum, die sich jetzt meldet, Ja, also das ist eine. Das ist interessant, also im Grunde, man hat kein Recht, sich selbst in Gefahr zu bringen, um das zu übersetzen. Man hat kein Recht, sich selbst in den Emergency Room zu bringen, weil man anderen Menschen, weil man hätte es ja verhindern können, wenn man sich hätte impfen lassen und andere Menschen konnten ihr es nicht verhindern und können dann dadurch vielleicht kein Bett kriegen. Das ist natürlich, das klingt vielleicht erstmal abstrakt, aber das können Sie natürlich nie ausschließen, dass wenn Sie als Ungeimpfte das Virus kriegen, dass Sie dann in den Emergency Room Raum kommen, ja, und auf die Intensivstation, und dann ist das genau das Problem, was wir haben, ne, dass Sie faktisch, weil Sie sich diese Freiheit behalten wollten, faktisch die Gesellschaft in Probleme bringen, jetzt in diesem Sinne, was, was die Kapazitäten von Intensivstationen betrifft. Ja. Also, bevor ich, um das abzuschließen, bevor ich zu Ihrer letzten Frage komme, ja. Ist natürlich ein kontroverses Thema, das ist mir bekannt. Also, wer sich heute über Corona spricht, der wagt sich ja einiges, ne? In einem Publikum, das man nicht kennt und wo es garantiert mehrere verschiedene Positionen gibt. Ich persönlich bin für das Impfen und dafür, dass man das auch befördert, damit die Gesellschaft immun ist. Aber ich würde sagen, Sorgen würde ich mir erst machen, wenn Ungeimpfte nicht in den, wenn sie dann das Virus bekommen und stark erkrankt werden, nicht auf die Intensivstation gelassen werden, weil sie sich nicht impfen lassen haben. Das passiert aber nicht. Was den Ungeimpften passiert, ist, dass sie an bestimmte Orte nicht dürfen, wo die eben Brennpunkte sind, wo man eben das Virus verbreiten könnte, ja, und damit eben das Problem in der Gesellschaft vergrößern könnte. Und natürlich haben die Recht, die dann sagen, das ist so ein indirekter Impfzwang, na, ich darf ja nichts mehr teilnehmen, wenn ich mich nicht impfen lasse, das ist ja dann doch ein Impfzwang. Nein, würde ich nicht sagen. Die Gesellschaft versucht, mit dem Problem zurechtzukommen, und alle, die sich nicht impfen lassen wollen, dürfen trotzdem, also in Deutschland, arbeiten. Und sie haben ein Recht auf die Intensivstation und auf die Behandlung, obwohl sie sich nicht geschützt haben. Und erst wenn das anders wäre, dann würde man wirklich überlegen müssen, ob der Staat so weit gehen darf. Ja?
Aber
genau. Genau. Also das wäre die typische Frage, ne? Inwiefern bin ich selber schuld an meiner Krankheit, und dann inwiefern darf ich auf die Solidarität der Gesellschaft, nämlich auf das Gesundheitssystem, dann inwiefern habe ich Anspruch, und das wird eigentlich in unseren Demokratien nicht in Frage gestellt. Egal, ob ich geraucht habe, mich sportarm und fett ernährt habe oder mich nicht impfen ließ. Es ist jetzt nur so, was das Impfen betrifft, wegen der Ansteckung, ne, durch das Virus, dass da eben bestimmte Dinge halt nicht möglich sind. Und bei den Rauchern ist es ja auch so, die dürfen ja auch nicht überall mehr ihrem Hobby frönen. Es hat
aber ich glaube, das ist beantwortet, oder?
Naja, es ist noch nicht ganz, also für die Zukunft, man wird weiter schauen. Also es gibt diese Diskussion sicherlich, es könnte sich das verschärfen, dass man auch jetzt durch die Daten Erhebung und die Analyse, also durch die Wearables, ne, dass jeder so seinen Schlaf prüft und seine Bewegungsform und so weiter. Also es gibt diese Versuche, das Individuum in einer neoliberalistischen Weise verantwortlich für die eigene Gesundheit zu machen und dann die Gesellschaft zu entlasten oder davon. Ne? Ja. Also etwa davon, dass vielleicht ethnische Gruppen oder soziale Gruppen gar nicht die Möglichkeit haben, gesund zu leben, etwa. Oder nicht die Zeit haben, Sport zu treiben, ne, weil sie in prekären Verhältnissen leben und so weiter. Und das darf natürlich nicht passieren, aber der Trend ist durchaus in Amerika da und auch anderswo, und er wird durch die IT-Unternehmen auch vorangetrieben, ja, dass man sozusagen sein eigenes Glücksschmied ist oder seine eigene Gesundheit. Und da muss man aufpassen, dass das nicht dazu führt, dass man dann die Schuld für Krankheiten dem Individuum anlastet. Das eben hätte besser, was weiß ich, wir hätten alle besser. Ne? Und wenn wir nicht fettig essen und genug Sport machen, dann trinken wir vielleicht zu viel Wein.
Ja, ich glaube, die Diskussion oder die Vorschläge, dass bei Nichtgeimpften die Kranken werden auf die Intensivstationen kommen, ob man da Selbstbehalte möglicherweise einführen könnte oder sollte.
Die gibt es, die Diskussion?
Nein, die Diskussion gab es, ja. Also. Und das war ja doch eigentlich, und dann war natürlich aber die Kritik genau in die Richtung, ja, wenn man damit anfängt, dann haben wir natürlich als nächstes die Frage, naja, was ist mit Rauchern, was ist mit Leuten, die zu viel Sport, zu wenig Sport und so weiter. Ja, das wäre genau der Punkt. Wenn wir aber vielleicht jetzt zum Abschluss noch die letzte Frage, die junge Dame gestellt hat, über den möglicherweise meinen positiven Ausblick. Oder gibt es also, denn überhaupt?
Wie kann man mit der Digitalisierung umgehen? Ja. Also erstmal, es gibt ja viele gute Dinge in der Digitalisierung. Ich glaube, wir würden uns vieles nicht wieder wegwünschen. So eine Grundregel ist Entschleunigung. Also dass der Werbeslogan der deutschen FDP in der letzten Bundestagswahl, nicht in der diesmal, Digital First, Bedenken Second, halte ich für verheerend. Ich bin eher für eine Entschleunigung der Vorgänge, nicht der Digitalisierung des Verwaltungssystems oder des Gesundheitssystems. Also, dass die immer noch ihre Testergebnisse mit einem Fax rumsenden, das ist ein Skandal. Aber jetzt, was den Einsatz, was die Ersetzung von Menschen durch Algorithmen betrifft oder so, ja, an verschiedenen Stellen, da würde ich vorsichtig sein, zu Vorsicht raten. Und eben auch die Frage stellen, wohin führt das, wenn wir immer mehr Kommunikationsprozesse etwa mit Algorithmen machen. Und gibt es andere Möglichkeiten? Nur ein Beispiel, es gibt jetzt auch die Überlegung, dass man Fake News und Hate Speech mit Algorithmen löst. Ne? Große Versprechen, auch von Zuckerberg, das lösen wir alles mit Algorithmen, die können das rausfiltern. Ne? Aber da bleibt es ja gar nicht stehen. Es gibt jetzt auch Forschungsprojekte, die sagen, na, es gibt ja diese Bots, die Hate Speech produzieren. Ne? Und warum schaffen wir nicht gute Bots, die gegen diese toxischen Inhalte dann gesunde Inhalte produzieren? Und dann haben sie Waffenwettlauf, ja, mit Bots. Und das darf natürlich nicht sein, weil sie am Ende dann gar nicht mehr wissen, mit wem kommuniziere ich überhaupt noch, was ist überhaupt verlässlich. Ja? Es gibt solche Eingreiftruppen, ja, die, wenn jemandem was passiert, also die dann in ein Forum kommen, ne, und dann zur Seite treten, wenn man Opfer eines Shitstorms wird oder eines Trollangriffs, und die einem dann mithelfen, da sich zu wehren. Aber das sind Menschen und das ist okay. Das, ne? Aber wenn es dann Technik ist, dann hat das keinen Maßstab mehr. Dann repräsentiert das auch nichts mehr. Wenn da Menschen kommen, repräsentiert das eben, dass es Menschen gibt, die dagegen sind. Wenn es eine Technik macht, dann repräsentiert das gar nichts mehr. Und da kommen wir in große Schwierigkeiten. Da können wir gar nicht mehr überschauen, wer eigentlich mit wem noch kommuniziert. Und auch wenn, das ist das Argument, wenn die Bösen, ne, diese Hassbotschaften mit Bots verbreiten, sollten die Guten nicht mit Bots dagegen arbeiten. Das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, langsam. Das müssen wir wirklich überlegen, ob wir da Algorithmen einsetzen wollen, ob wir das delegieren wollen an Algorithmen. Also das wäre jetzt eher so ein praktisches Beispiel noch. Also insgesamt mit Bedacht an die Sache rangehen und nicht, wie es oft heißt, so wild, wir müssen unbedingt digitalisieren. Was ja auch stimmt für vieles, eben Verwaltung, Kommunikation. Aber da unter diesem Mantel kommt ja dann auch vieles andere an Digitalisierung, was vorangetrieben wird, was vielleicht nicht so sinnvoll ist, wie eben bei dieser offensive Digitalisierung der Schule, wo dann eben Diskussionen, die es gibt und die Bedenken anmelden gegen eine Digitalisierung des Unterrichts, wo die dann einfach überhört werden. Und zwar über die Not, jetzt den Fernunterricht aufrechtzuerhalten, hinaus.
Gut. Ich glaube, wir schließen die Veranstaltung. Wir haben jetzt fast zwei Stunden hier gesprochen, Sie vor allem. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Herr Simanowski, für Ihre hochinteressanten Ausführungen und bei Ihnen, meine Damen und Herren, für die rege Teilnahme an der Diskussion, und wünsche uns allen einen schönen Abend. Danke. Applaus